Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ein herzliches Willkommen und einen wunderschönen guten Morgen zum zweiten Tag des blauen Sofas digital. Nicht von der Frankfurter Buchmesse, sondern anlässlich der Frankfurter Buchmesse aus Berlin. Es ist eine gewisse Tradition, dass wir diesen zweiten Buchmessendonnerstag auf dem blauen Sofa mit einer Preisverleihung beginnen. So tun wir das auch in diesem Jahr. Wir verleihen heute jetzt den Aspekte Literaturpreis, der in diesem Jahr an Dennis Ode geht für ihren Roman Streulicht. Herzlich willkommen, Frau Ode, auf dem blauen Sofa.
Hallo.
Grüße Sie. Das ist Ihre Preisurkunde. So sieht sie aus. Dürfen Sie nachher mitnehmen? Sie sind die 41. Preisträgerin dieses Preises, das für ein literarisches Debüt der laufenden Saison übergeben wird. Als Sie die Nachricht bekommen haben, wir erinnern uns beide, ich habe Sie angerufen, ich habe Sie irgendwo erreicht, Sie wussten nicht, was passiert. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?
Ja, ich saß zu Hause an meinem Schreibtisch und habe eigentlich auch gar nicht daran gedacht. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich auch die Shortlist so gut fand und dachte eigentlich, jeder andere könnte den Preis auch bekommen. Und dann hat das Telefon geklingelt und ich dachte so, nee, oder? Und dann bin ich ja reingegangen und dann habe ich, was habe ich gesagt?
Hoch haben Sie, glaube ich, gesagt.
Um Gottes Willen
habe
ich, glaube ich, gerufen.
Genau, ja.
Ja, also ich war vollkommen überrascht, ja.
Als das Telefonat beendet war, was war der zweite Gedanke?
Ich saß einfach nur da und habe aus dem Fenster geguckt und habe erstmal so abgewartet.
Jetzt waren Sie ja auch bei einem anderen Preis im Rennen. Sie waren auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises,
genau,
der am Montag verliehen worden ist. Wie war die Woche? Wie war das in Frankfurt?
Ja, also die Leute um mich herum haben alle die ganze Zeit davon geredet, dass es so ungewöhnlich sei und niemand wäre da und es wäre alles ein bisschen traurig, weil es nicht so voll ist. Aber für mich, also ich habe ja gar keinen Vergleichswert, weil ich vorher noch nicht da war. Und für mich war es halt deshalb total entspannt und auch total schön. Also für mich war es voll der schöne Abend.
Mhm. Jetzt haben Sie das Buch ja vor einiger Zeit geschrieben, im Januar, als Sie es beendet haben. Mhm. War ja noch nichts davon zu spüren oder man hatte keine Ahnung, in was für einer Zeit wir leben, als das Buch jetzt im August erschienen ist. Welche Gefühle haben Sie im Moment in Bezug auf dieses Buch, wenn Sie an unsere jetzige Zeit denken?
In Bezug auf die Pandemie
zum
quasi?
Beispiel?
Ja, auch da habe ich das Gefühl, bin ich irgendwie nicht die richtige Person, die man das fragen kann, weil ich ja jetzt so erfolgreich war mit dem Buch. Mhm. Und für mich ist es gar nicht zu spüren, dass wir, also in der Hinsicht jetzt, also privat ist es natürlich schon zu spüren, aber dass das Buch in einer ungewöhnlichen Zeit erschienen ist. Also ich kann mich da eigentlich nicht beschweren.
Sie hatten gute Presse für das Buch auch,
genau,
auch reichhaltige Presse.
Ja.
Das ist bei Debüts ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, genau.
Glück gehabt.
Ja.
Lassen Sie uns ein bisschen über den Inhalt des Buches sprechen. Sie beschreiben die Heimkehr, würde ich mal sagen, einer jungen Frau, die, ich glaube, anlässlich einer Hochzeit von Jugendfreunden wieder in ihr Elternhaus, Vaterhaus zurückkehrt. Mhm. Die Mutter der Erzählerin ist, der Ich-Erzählerin ist aus der Türkei emigriert, ist aber an Krebs gestorben. Der Vater lebt noch. Es ist das Milieu, in dem sie aufgewachsen ist, was wir so als bildungsferne Schicht beschreiben. Und diese Heimkehr dieser Tochter ist ein, sozusagen startet ein Einleben, ein Wiedereinfühlen in die Vergangenheit, in die eigene Kindheit. Und es ist so ein, so habe ich es ein bisschen gelesen, ein sehr, auf der einen Seite ein sehr schmerzvoller, auf der anderen Seite aber auch ein sehr, ja, wehmütiger Erinnerungsbericht oder Erfahrungsbericht. Sie beschreiben diese Heimkehr und diese Erinnerungen überhaupt nicht als Anklage. Obwohl man ja als Leser das Gefühl hat, da könnte man sehr wütend sein als Tochter, wenn ich so aufgewachsen bin. Dieses Mittel wählen Sie aber nicht. Warum?
Genau, Wehmut ist eigentlich genau das Wort, das ich auch immer dafür verwende. Das war eben das Grundgefühl, aus dem heraus ich das schreiben wollte. Und warum es nicht wütend geworden ist, also ich habe tatsächlich erst, die ersten Entwürfe waren auch sehr wütend. Ich habe dann aber festgestellt, dass das nicht ist, was ich schreiben will. Also ich wollte halt nicht kein Pamphlet gegen solche Familienverhältnisse oder auch gegen das Schulsystem schreiben. Mhm. Und an diesen Ton musste ich mich dann schon erst herantasten. Genau, und was mir auch halt wichtig war, war zu zeigen, dass jemand, der in so einer Familie aufgewachsen ist, eben nicht nur wütend ist, sondern ambivalente Gefühle hat und ja trotzdem auch seine Eltern liebt und auch einen gewalttätigen Vater zum Beispiel eben liebt und deshalb ist nicht ein einseitiges Gefühl es nicht geben kann dabei.
wenn Sie sagen, Sie mussten diesen Ton erst finden, war das schwer, diese Wut dann wegzulassen oder über diese Wut hinwegzukommen? Oder war es sozusagen die Suche nach einem anderen literarischen Mittel, wohin Sie wollten?
Da habe ich mich dann reingeschrieben. Also ich habe erstmal die wütenden Texte geschrieben, die dann rausgelöscht und dann quasi die anderen. Aber es gibt durchaus auch Stellen, wo die Wut quasi noch durchkommt, würde ich sagen.
Also okay.
Okay. Weniger als am Anfang, aber die gibt es noch, würde ich sagen.
Ja, es klingt an, so ganz zart, wenn man denkt. Sie vollbringen ja das wirklich gelungene Kunststück, in diesen Erinnerungsberichten dann vor allen Dingen des jungen Mädchens, der jungen Tochter, so zu schreiben, ohne das Wissen der Erwachsenen. Mhm. Also das sind die Gefühle dieses jungen Mädchens, die eben schwanken zwischen Liebe zu den Eltern, zwischen sozusagen eigentlich nicht ertragbare Verhältnisse als völlig normal zu begreifen und dann langsam eine Ahnung zu bekommen, da draußen ist das Leben aber anders. Vor allen Dingen, wenn sie in die Schule kommt, also erlebt sie ja sozusagen auch die Lebensverhältnisse von Mitschülerinnen und so langsam steigt diese Ahnung, irgendwie lebe ich hier falsch. Mhm. Ich finde, das gelingt ganz, ganz außergewöhnlich, wie sie das schaffen. Haben Sie sozusagen dennoch als Autorin mit Blick auf diese Figur und auf diese Lebensverhältnisse, haben Sie das Gefühl, da geht es auch um Schuld, da gibt es irgendeinen Schuldigen? Ob das die Verhältnisse sind oder eine Person?
Das ist ja eigentlich die Ausgangsfrage, die auch der Erzählerin, die immer an die Erzählerin auch herangetragen wird. Also sie wird immer nach dem Warum gefragt. Warum bist du von der Schule gegangen so frühzeitig? Und sie sieht sich in der Position, dass sie diese Frage beantworten soll. Mhm. Und was halt implizit in diesem Warum, das an sie gerichtet ist, mitschwingt, ist eben, dass sie eine Schuld daran trägt. Und danach macht sie sich dann auf die Suche, eben in ihrer Vergangenheit. Und ich würde aber auch sagen, also ich habe zwar versucht, das nachzuzeichnen, diese erste Ahnung, die sie als Kind hat, aber durch diesen Rückblick und dadurch, dass sie ja eben als ältere Person das in der Rückschau erzählt, ist sie in der Lage, auch diese Ahnung einzuordnen, also was das war für eine Ahnung.
Die Figur, diese Ich-Erzählerin, so viel kann man ja verraten, gelingt es ja auch ein Studium dann zu beginnen und sozusagen dieses sozialdemokratische Bildungsversprechen, irgendwie Aufstieg durch Bildung, das formal gelingt ihr das. Mhm. Dennoch auf der emotionalen Ebene merkt man ja, dass es damit dann doch nicht so weit her ist, weil sie eben zwar formal diesen Aufstieg schafft, aber in ihren eigenen Gefühlen, auch in der Selbstreflexion, auch im Vergleich zu anderen, sich immer wieder fragt und immer wieder konfrontiert ist mit dem Problem, die anderen machen das alles so selbstverständlich und ich hinterfrage aber mich ganz oft und ich hinterfrage sozusagen auch meine Fähigkeit, diesen Weg auch wirklich gehen zu können, vielleicht auch gehen zu dürfen, den hinterfragt diese Figur ja ganz, ganz oft. Diese emotionalen Belastungen, auch dieses Aufstieges, sind ja enorm, die auf dieser Figur lasten. Ist das eine Hauptthese in Ihrem Buch?
Auf jeden Fall. Also deshalb fand ich auch, dass das Literarische dafür geeignet ist, eben um über das zu schreiben. Weil es geht ja thematisch um eben Bildungsversprechen und Chancengleichheit. Und das sind so abstrakte Begriffe, in denen man nicht raushören kann, was das halt tatsächlich bedeutet für eine Person, die auf dem Papier es geschafft hat, wie man so schön sagt. Ja. Das bedeutet eben nicht, dass das auch im Inneren der Person ankommt. Und ich wollte eben zeigen, dass so ein Bildungsweg dazu führt, dass diese Abwertung, die diese Figur auf dem Weg an sie herangetragen wurden, dass die sich eben in ihr Innenleben niedergeschlagen haben. Ja. Und dass sie quasi dann nicht nur gegen die Institutionen zu kämpfen hatte, sondern auch gegen diese inneren Schranken, die sich da gebildet haben. Ja. Und bis zum Schluss sieht sie sich ja quasi nicht als berechtigt, sich auch Akademikerin zu nennen.
So. Ja. Der Begriff der Abwertung finde ich ganz interessant, weil also wenn man das Buch liest, denkt man, ja klar, ist ja toll, dass diese Figur es geschafft hat, dort rauszukommen. Aber man sozusagen, eigentlich ist es ja eine ja, ist es eine Abwertung eigentlich eines ganzen, eines Lebens, weil das, wo sie herkommt, das zählt nichts. Das ist das von vornherein schlecht. Und nur das sozusagen, wohin sie sich hinbewegt, was sie sich erkämpfen muss, das ist das, was sozusagen positiv an diesem Leben ist. Und das ist eigentlich wahnsinnig ungerecht. Mhm. Auch einer Lebenssituation gegenüber. Weil ich stelle mir vor, die hat ja viele Facetten. Und das beschreibt die Figur ja auch, ne? Also der Vater, der zwar gewalttätig ist, aber auf der anderen Seite ja auch ganz zärtliche Momente hat. Warum ist das so, dass wir diese, in dem Fall diese bildungsferne Schicht als nicht richtig empfinden, als nicht, die ist schlecht, die muss überwunden werden. Das ist ja das Gefühl, was sozusagen im Allgemeinen ja auch vorherrscht.
Also warum das in unserer Gesellschaft so ist, das kann ich jetzt nicht abschließend beantworten, aber ich denke mal, es hat auch was damit zu tun, dass man sich auch abgrenzen will eben und sich, wenn man eben nicht zu dieser bildungsfernen Schicht gehört, wie man sie so nennt, würde ich jetzt selbst auch nicht so den Begriff eigentlich verwenden, sich eben darüber versichern kann, dass man irgendwie besser ist oder so. Also, ja. Aber ich wollte gerade noch irgendwas sagen, habe ich vergessen?
Dann stelle ich noch eine Frage.
Okay.
ich würde ein bisschen über den Vater gerne jetzt sprechen. Der Vater möchte ja, also sucht ja die Selbstisolierung. Er möchte auch nicht, dass die Tochter bestimmte Dinge macht. Also er möchte das sozusagen sehr alles versteckt in der familiären, sozusagen abgeschlossenen Situation halten. Die Rollläden sind immer unten. Sind eingeübte, über Jahre, Jahrzehnte hinweg eingeübte Lebensabläufe, die sozusagen zur eigenen Bestätigung auch Tag für Tag durchgeführt werden. Warum diese Isolation? Ist das Scham beim Vater?
Ich würde sagen, dass das auch seine eigene Sozialisation ist. Die würde ich nicht mal sagen, dass die unbedingt mit der Arbeiterschicht zusammenhängen muss, sondern das hat er ja quasi von seinem eigenen Vater übernommen, also von dieser Großvaterfigur, die ja letztendlich ein Kriegstrauma hat. Und das würde ich sagen, ist in dieser Nachkriegsgeneration ganz verbreitet, dass da so ein Bedürfnis nach Sicherheit ist und dieses Trauma quasi vererbt wird und dann sich äußert in zum Beispiel diesem Verhalten, was der Vater an den Tag legt, Dinge anzuhäufen, obwohl es eigentlich auch gar nicht mehr notwendig ist.
Mhm. Mhm. Das Sozialleben dieser Familie ist ja auch sehr reduziert. Also man geht ja nicht in Sportvereine, man geht mal, der Mann geht mal so in die Kneipe, betrinkt sich und so, das Klischee geht dann, kommt dann nach Hause. Man hat auch eigentlich keinen Kontakt zu den Nachbarn. Und trotzdem merkt man aber sozusagen, dass die Außenwelt, wenn die Außenwelt so reinscheint, mal als Bedrohung, es gibt so eine Szene, wo die Ich-Erzählerin mit ihrer Mutter unterwegs ist und sie bekommt irgendetwas mit von Anschlägen. Also da gibt es ausländerfeindliche Anschläge. Gibt auch einen Selbstmordanschlag. Aber da wird auch nicht drüber geredet, obwohl das ja eine potenzielle Gefährdung auch dieser Familie ist. Ist das eine Form von Doppelmoral oder ist das eine Form einfach von Verdrängen und Angst?
Das ist, würde ich sagen, der Versuch der Mutter, die Tochter zu schützen. Mhm. Und das ist auch ein bisschen das Tragische, weil sie versucht eben, sie vor solchen rassistischen Anfeindungen, die ihr dann auch ja passieren, zu schützen, indem sie so tut, als existieren sie nicht. Aber das führt für diese Erzählerin dazu, dass sie gar nicht damit umgehen kann und es quasi so eine Diskrepanz gibt zwischen ihrem Eindruck, was ihr dort passiert, und dem, was die Leute ihr sagen. Also es gibt ja diese eine Szene, wo sie auf dem Schulhof geschubst wird und ganz klar rassistisch beleidigt wird. Und die Mutter sagt ihr, du kannst nicht gemeint sein, du bist ja Deutsche.
Ja, ja.
Und das heißt, sie kann das halt gar nicht einordnen und weiß dann nicht, wie sie damit umgehen kann. Und die Mutter, die eigentlich die Person ist, die ihr Strategien dafür zeigen könnte oder eigene Erfahrungen weitergeben könnte, tut das dann nicht. Und deswegen gibt es dann auch dieses Unverständnis gegenüber der Kultur der Mutter. Mhm. Und deswegen hat sie da keinen Zugang zu und steht quasi so ein bisschen dazwischen.
Auch interessant, in der Schule passiert das ja auch ein paar Mal, dass der Ich-Erzählerin, die ja eine Deutsche ist, mit einer türkischen Mutter, aber eine Deutsche ist, wo ja oft gesagt wird, na, du sprichst aber Deutsch, gut Deutsch. Oder wo gefragt wird, verstehst du das denn auch, also was wir hier sagen? Also wo ja auch so eine Projektion sozusagen, A, es ist die Arbeiterschicht, B, es ist die sozusagen der Ausländer, die Ausländerin. Also wo ja schon von der Gesellschaft her gezeigt wird, du gehörst nicht da dazu und wir müssen dir jetzt eigentlich helfen, dass du da dazu gehörst. Auch eine irre Vorstellung, wie Gesellschaft funktioniert oder was sozusagen richtig und falsch in einer Gesellschaft ist.
Genau, und sie spricht ja noch nicht mal Türkisch. Also
genau, sie spricht die Sprache überhaupt nicht.
Genau,
richtig,
also das macht überhaupt keinen Sinn, diese Fragen, die ihr gestellt werden. Und das war eben, was ich zeigen wollte, dass diese Annahmen über Menschen mit Migrationshintergrund manchmal halt ein bisschen hinterherhinken. Und es vielleicht gar nicht mehr so ist, wie es halt vor 30, 40 Jahren mal war oder so.
Absolut, weil sozusagen die klassische Integration, lernen die Sprache und die Kinder müssen die Sprache erst recht lernen, hat ja hier stattgefunden.
Genau. Also
wir sind leider schon am Ende. Es tut mir total leid irgendwie. Okay. Es geht total schnell rum. Ich hätte noch viel darüber zu sprechen, aber lesen Sie dieses Buch. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist ein ganz hervorragendes. Vielen, vielen Dank,
Dankeschön.
Frau Ude.